Vis-à-vis.
Herr Fust, so ein Institut, das ist ja wahrscheinlich schon eine abendfüllende Aufgabe zu leiten. So Ihre ganzen Aufgaben, das klingt nicht nach 4-Tage-Woche.
Nein, 4-Tage-Woche ist es nicht, aber ich arbeite auch gerne 5 oder auch 6 Tage für das IFO, denn das macht ja Spaß.
Bevor wir zum IFO kommen und zu Ihnen als Person, die Frage, die wahrscheinlich jetzt alle stellen, es sind ja harte Zeiten für die deutsche Wirtschaft, Corona ganz gut überstanden, aber jetzt doch immer öfter hört man von diesem alten Bild, das wir aus der Vor-Schröder-Zeit kennen, der kranke Mann Europas. Wie tief ist der Konjunkturwinter, in dem wir stecken, und wie lange wird er dauern?
Ich denke, wir haben schon große Herausforderungen in Deutschland. Ich denke, die sind nicht so, dass man jetzt resignieren muss, sondern die sind so, dass wir handeln müssen. Wir müssen bereit sein, uns zu verändern. Wir müssen die Probleme richtig analysieren. Aber die gute Nachricht ist, die Wirtschaftspolitik hat viele Stellschrauben. Die Unternehmen haben viele Stellschrauben, um sich auf die neue, veränderte, teilweise schwierige Lage einzustellen. Wir stehen also nicht hilflos vor diesen Herausforderungen.
Man muss die Stellschrauben nur drehen. Braucht Deutschland so einen Ruck, so eine Reform, so eine groß angelegte Reform, wie vielleicht Weiland am Arbeitsmarkt die Schröderschen Hartz-Reformen, die wirklich Bewegung reinbringen?
Ich denke, ja, wir brauchen so etwas, was man Agenda 2030 nennen könnte. Und das müsste eine Agenda sein, die darlegt, wie kommen wir trotz der Herausforderung Fachkräftemangel, Friktion im internationalen Handel, Dekarbonisierung. Wie kommen wir trotz dieser Herausforderung zu einem vernünftigen Wirtschaftswachstum, sodass wir den Wohlstand in Deutschland erhalten können?
Und wenn man sich das bisher von außen anschaut, ist das auch aus professioneller Sicht eher so ein Wursteln oder hat das ein Gesamtbild, was die Politik da doktert?
Ja, im Moment ist es ein Wursteln. Das hat damit zu tun, dass die Politik sich sehr, sehr stark auf die akuten Krisen konzentriert hat, den Ukraine-Krieg bewältigen, die Energiekrise, die Corona-Pandemie, das waren schwierige Aufgaben. Trotzdem hat die Politik natürlich auch die Pflicht, auf die mittlere Frist zu schauen und zu fragen, wie können wir zu Wachstum zurückkehren, was müssen wir dafür tun?
Bevor wir uns vielleicht ein paar Bereiche genauer anschauen, die Sie erforschen, vielleicht etwas mehr über den Ökonomen Fust, der vielfach zitiert, einer der einflussreichsten ist nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus und auf jeden Fall auch einer der am meisten wahrgenommenen, ja, auch in Talkshows vor Millionen Publikum Rede und Antwort steht. Rümpfen da so die Forscherkollegen manchmal auch mit der Nase, wenn sich da jemand der Ihren so auf so ein Talkshow-Niveau begibt, das ja zwangsläufig nicht das gleiche ist wie im wissenschaftlichen Diskurs?
Ach, das kann schon sein, dass da der ein oder andere mal die Nase rümpft. In der Mehrheit tun das die Kolleginnen und Kollegen allerdings nicht, weil unter den Fachkollegen besteht eigentlich Einigkeit darüber, dass wir unsere Forschungsergebnisse auch in die Öffentlichkeit bringen wollen und dass das nicht im Elfenbeinturm bleiben sollte. Natürlich kann man immer darüber diskutieren, wie macht man das. Ich meine, wir müssen als Wissenschaftler aufpassen, dass wir nicht wie Politiker auftreten, aber dass wir in der Öffentlichkeit auftreten, ist wichtig.
So ein bisschen hat ja den Ökonom als Popstar Ihr Vorgänger, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Hans-Werner Sinn, vielleicht etabliert auch durch sein auffallendes Äußeres. Ist das so ein Einstellungsmerkmal? Präsident des IFO-Instituts muss auch bereit sein, sich in der Manege der breiten Öffentlichkeit zu schlagen?
Ja, das war bei Hans-Werner Sinn sicherlich auf außergewöhnliche Weise so. Das war aber auch bei vielen Vorgängern schon so. Es gehört zum Job eines Institutsleiters, dass er auch bereit ist, an öffentlichen Debatten teilzunehmen. Das steht auch in unserer Satzung und das ist auch Teil unserer Strategie.
Und öffentliche Mittel gibt es für das Institut im Wesentlichen. Ist das manchmal auch ein bisschen schwierig für die Freiheit der Forschung? Man kann sich ja vorstellen, dass die Politik bestimmte Sachen da nicht so gerne hören will.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Kann die Politik das, was das IFO sagt, beeinflussen? Zum Beispiel, indem man droht, die Finanzierung einzustellen? Und die Antwort lautet nein. Und da ist die Leibniz-Gemeinschaft ganz wichtig, zu der wir gehören. Die Leibniz-Gemeinschaft organisiert alle 7 Jahre Evaluierungen. Da kommt ein unabhängiges Evaluierungsteam mit unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wenn ein Politiker uns den Geldhahn abdrehen wollte, dann würde man ihm sagen, ja, in 3 Jahren zum Beispiel ist die nächste Evaluierung des IFO, da können Sie gerne vorsprechen. So ist für uns Unabhängigkeit garantiert. Es hat auch noch nie ein Politiker oder eine Politikerin versucht, uns Dinge zu untersagen beim IFO-Institut und das würde auch nichts bringen. Und wenn diese Unabhängigkeit nicht da wäre, würde ich diesen Job auch nicht machen.
Man kann die Frage ja auch andersrum stellen. Was kann ein Wirtschaftsinstitut eigentlich mehr als ein rein privat finanziertes? Welche Dinge könnten Sie gar nicht machen, ohne diese öffentliche Stütze im Hintergrund?
Die Grundlage unserer Arbeit ist ja international konkurrenzfähige und exzellente Forschung. Und das könnten wir nicht machen, wenn wir uns rein privat finanzieren müssten. Bei privater Finanzierung käme es natürlich darauf an, wie sieht die aus. Aber wir haben ja privat finanzierte Institute, etwa Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerinstitute, aber die sind natürlich nicht frei, sondern die vertreten schon letztlich bestimmte Interessen. Und wir vertreten eben nicht Interessen einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe.
Der breiten Öffentlichkeit ist das IFO-Institut nicht nur durch den Präsidenten bekannt, sondern auch durch den Geschäftsklima-Index. Das ist ja eine Institution, eine Fieberkurve der deutschen Wirtschaft, basierend auf einer Umfrage. Ist das so eine Routinesache bei Ihnen oder ist die Veröffentlichung, ich glaube, monatsweise dann doch auch Chefsache? Guckt da auch der Präsident mal rein oder wie funktioniert das?
Das ist sehr, sehr wichtig jeden Monat für uns und ich bin ja auch daran beteiligt. Das funktioniert so, wir setzen uns dann morgens zusammen in einer Redaktionskonferenz, diskutieren die Ergebnisse und um 10 Uhr beginnen ja dann die Interviews. Der IFO-Index beruht ja auf einer Befragung von ungefähr 9000 Unternehmen in Deutschland. Das ist mit Abstand der wichtigste Konjunkturindikator wegen dieser Breite, die er hat. Es ist also nicht wie irgendeine Umfrage unter ein paar hundert Firmen, sondern es hat eben diese große Basis. Und das ist natürlich Chefsache, aber nicht nur Chefsache, sondern viele Kolleginnen und Kollegen sind daran beteiligt.
Sind das immer dieselben Unternehmen, die sagen, wie es ihnen geht?
Das sind im Wesentlichen dieselben Unternehmen. Wir haben natürlich Verbindungen zu diesen Unternehmen. Die sind lange dabei bei dem Index, aber wir arbeiten natürlich permanent daran, auch neue Unternehmen zu gewinnen. Es scheiden ja auch Unternehmen aus, aber der größte Teil der Unternehmen nimmt jeden Monat teil.
So, und dann sollen ja Ökonomen nicht nur gucken, wie es ist, sondern auch möglichst die Zukunft vorhersagen. Über die Treffsicherheit wird ja immer mal wieder gelästert. Ganz kurz, wie kommt man überhaupt zu solchen dann ziemlich genauen Abbildungen der Zukunft?
Ja, die Zukunft kennt niemand. Das gilt für alle Disziplinen. Prognosen sind Szenarien und die beruhen auf der Auswertung der Daten am aktuellen Rand. Das heißt, auf der Basis der Daten, die wir heute haben und auf der Basis unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn der IFO-Index sinkt für die Konjunktur? Auf dieser Basis machen wir dann Prognosen. Prognosen sind Szenarien, die auf Annahmen beruhen. Und wenn dann etwas Unerwartetes passiert, dann ist auch eine sehr gute Prognose, weicht dann eben von dem ab, was passiert.
Und die Ökonomie arbeitet ja im Wesentlichen mit Modellen, mit Vorstellungen, dass wenn sich Größe 1 ändert, das Auswirkungen auf den Bereich 2 hat. Das ist ja schon im Kleinen manchmal sehr vereinfachend. Die ganze Volkswirtschaft sogar mit allen globalen Verflechtungen in solche Modelle zu pressen, ist das nicht eigentlich per se etwas, was gar nicht gelingen kann?
Nein, wir arbeiten mit Modellen und mit Daten natürlich und es gibt gar keine andere Möglichkeit, als sich mit Modellen hier zu helfen. Auch jeder Praktiker arbeitet mit Modellen, manchmal aber unbewusst. Ein Modell, das alle Komplexitäten der Realität einbeziehen würde, das wäre so nützlich wie eine Landkarte im Maßstab 1:1. Ist nicht besonders handlich, bringt also nichts.
Und dann haben wir ja einen Faktor, die Psychologie, da können die Einzelhändler gerade ein Lied von singen, die Konsumneigung ist sehr, sehr abhängig davon, wie Dinge wahrgenommen werden. Zurzeit scheint die Stimmung eher schwarz zu sein. Das ist dann eher was für Psychologen oder können das Ökonomen auch einbinden in ihre Prognosen?
Nein, ich würde das nicht über die Psychologie nennen, sondern da geht es um Erwartungen für die Zukunft. Das heißt, wenn die Menschen sich Sorgen machen um die Zukunft, dann sparen sie eher, sind eher vorsichtig beim Geldausgeben. Und das hat wirtschaftliche Folgen. Darüber gibt es eine umfangreiche ökonomische Forschung. Es gibt ja auch eine wirtschaftspsychologische Forschung, eine verhaltensökonomische Forschung. Also es gibt viele Berührungen zwischen den Bereichen Psychologie und Ökonomie, aber eigentlich geht es da sehr, sehr stark um Erwartungsbildung und das gehört zum Kern der ökonomischen Forschung.
Deutschland durchlebt ja eine Vielzahl von Krisen zurzeit, nicht? Energie, Inflationsschock, demografische Krise, Fachkräftemangel, auch eine politische Krise mit Instabilität, Wohnraum ist knapp, das Exportmodell steht auf dem Prüfstand, Rüstungsanstrengungen muss man machen und obendrauf will das Land weiter Vorreiter sein beim Klimaumbau, eine Energie, Wärme und sonstige Wenden schaffen. Übernehmen wir uns nicht gerade ein bisschen?
Ich denke, in der Tat muss man Prioritäten setzen und Schwerpunkte setzen. Man kann nicht alles gleichzeitig entscheiden und man muss vor allem beachten, dass die Strategien, die man hat, die Maßnahmen, die man ergreift, dass die dann auch zu den angestrebten Zielen passen. Und das ist in Deutschland nicht immer so. Wir versuchen gleichzeitig aus Kernkraft, aus Kohle und aus fossilen Energien auszusteigen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, man hätte Prioritäten gesetzt und man hätte gesagt, für uns ist das Allerwichtigste der Klimaschutz. Und deshalb lassen wir die Kernkraftwerke etwas länger laufen. Jetzt haben wir uns so entschieden, aber wir merken, das hat Konsequenzen, das wird teuer. In der Politik gibt es natürlich immer die Neigung zu sagen, es geht alles gleichzeitig. Die Politik macht oft Ankündigungen, die die Wähler gerne hören wollen, die aber mit der Realität wenig zu tun haben. Und wenn sich das dann zeigt, dann gibt es Ärger.
Ja, und die Hoffnung ist ja auch, dass dieser grüne Umbau irgendwann in so einen grünen Wirtschaftsaufschwung mündet, ja, dass dann auf einmal Dinge in Gang kommen. Sehen Sie dafür Anzeichen?
Ja, das ist leider auch ein Wunschdenken. Das wäre so schön, sehr schön, wenn es so wäre. Das ist ja die Idee, dass die deutsche Wirtschaft vielleicht sehr erfolgreich sein könnte bei sogenannten grünen Produkten. Aber wenn wir mal anschauen, was bislang wirklich passiert ist, die Solarindustrie ist abgewandert, da haben wir keine komparativen Vorteile. Bei Elektroautos sehen wir auch ziemlich alt aus und bei den Windrädern sehen wir, dass andere Länder auch besser sind. Das zeigt einfach nur, dass man zwischen Wunsch und Wirklichkeit unterscheiden muss. Das heißt, die Frage, wo wir wirklich wettbewerbsfähig sind, bei welchen Produkten, die lässt sich nicht verordnen. Und man muss ja nüchtern sehen, Dekarbonisierung der Wirtschaft, das betrifft ja nicht nur bestimmte Sektoren, nicht nur die Windkraftbranche, sondern das geht quer durch alle Branchen. Und da hat die deutsche Wirtschaft schon etwas beizutragen. Aber wo genau wir dann neue Produkte entwickeln, wo genau unsere Unternehmen erfolgreich sind, das weiß die Politik nicht, sondern das muss sich am Markt zeigen.
Abschlussfrage. Sie sind nah dran, als Politikberater auch. Haben Sie mal darüber nachgedacht, ob es nicht spannender wäre, auf die andere Seite zu gehen? Oder war das eine richtige Entscheidung, sozusagen von der Seitenlinie das Geschehen zu beeinflussen?
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Rolle als Politikberater und vielleicht auch also als Politikberater, das würde ich so verstehen, auch als Berater der Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, für mich der richtige Job. Ich habe viel Respekt vor Menschen, die sich in der Politik engagieren. Es wird ja viel geschimpft über Politikerinnen und Politiker. Ich habe aber hohen Respekt davor, dass Menschen sich da engagieren. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Leute, die das tun. Ich bin selbst aber nicht jemand, der für die Politik gemacht ist, sondern mehr für die Wissenschaft. Und ich sage da, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Herzlichen Dank.
Danke. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.